Dazu begrüßt sie am Mikrofon Christoph Paul Hartmann. Wir gehen heute Richtung Norden, nach Schweden, um genau zu sein, und folgen damit Papst Franziskus. Der ist nämlich zu Besuch in Lund. Er feiert dort das Jubiläum des Lutherischen Weltbundes, denn der wurde 1947 genau dort in Lund gegründet. Der Papst also mal in einem ganz unkatholischen Land. Wie in ganz Skandinavien ist der Katholikenanteil in Schweden verschwindend gering, nur 1,5%. In den anderen nordischen Ländern sieht es übrigens ähnlich aus. Es sind weniger Katholiken und es sind auch oft Einwanderer. Sie leben in einem lutherisch geprägten Umfeld, das aber sehr säkularisiert ist. Wie lebt es sich also in der Diaspora? In einer Kirche mit Gläubigen aus 80 Nationen. Das wollen wir in den kommenden 2 Stunden ein bisschen erörtern und einen Blick auf den Papstbesuch werfen, aber auch auf den Norden Europas im Allgemeinen und die katholische Kirche dort. Der Papst ist in Schweden, bei einer kleinen, bunten katholischen Kirche. Wie reagieren die Leute darauf? Anders, als man zunächst denken möchte, sagt Pascal Lung. Er ist der Generalvikar des Bistums Stockholm, das ganz Schweden umfasst.
Die Reaktion der Katholiken war so ein bisschen diffus, ja, am Anfang. Ja. Warum kommt er jetzt nach Lund, nicht nach Stockholm, der Hauptstadt, oder nach Södertälje? Lund und dann, warum ist er da mit bei der Reformationfeier? Und die Botschaft war, ja, es ist ja nicht richtig eine Feier. Es ist, man bedenkt sich über auch, was 500 Jahre Trennungen mitgebracht haben. Und dann musste man auch zuerst ein Gebet für die Versöhnung haben. Ne?
Der Besuch hat also natürlich auch eine ökumenische Dimension. Ist der Papst doch als Gast der Lutheraner da? Aber Franziskus widmet sich natürlich nicht nur der Konkurrenz.
Aber jetzt hat der Heilige Vater auch mitgeteilt, dass er die Katholiken treffen will und die Heilige Messe alle Heiligen feiern will. Also er bleibt einen Tag länger als vorgeplant. Ja. Ja, und jetzt sind sie alle sehr begeistert. Endlich, jetzt kommt er auch zu uns.
Also durchaus freudige Erwartungen bei den Katholiken in Schweden, erzählt Pascal Lung. Er ist der Generalvikar des Bistums Stockholm. Gleich werfen wir dann einen Blick auf das Umfeld der Katholiken, das sehr säkularisiert ist. In Schweden gibt es bei knapp 10 Millionen Einwohnern nur 115.000 Katholiken. Es ist ein klassisch lutherisch geprägtes Land. Und genau dahin kommt jetzt der Papst. Und darüber spreche ich mit dem Journalisten Benjamin Lassive, der sich schon seit Jahren mit Nordeuropa beschäftigt. Einen schönen guten Tag.
Einen schönen guten Tag nach Köln.
Besonders bei diesen Verhältnissen in der Gesellschaft, die ich gerade geschildert habe, interessiert die Schweden der Papstbesuch überhaupt?
Es ist der erste Papstbesuch in Skandinavien seit Johannes Paul II. Und deswegen denke ich schon, dass man sagen kann, das Thema interessiert. Die skandinavischen Tageszeitungen haben es im Blick. Das Fernsehen wird vor Ort sein. Man wird schon das Gefühl haben, einen historischen Moment zu erleben. Es ist sicherlich ein größeres Interesse am Papst in Schweden vorhanden als zum Beispiel neulich in Georgien.
Was würden Sie denn sagen? Wir haben hier in Schweden ja auch eine Gesellschaft, in der die Säkularisierung ja relativ weit ist, also zum Beispiel weiter als in Deutschland. Wie sehr spielt das Thema Religion da in der Öffentlichkeit überhaupt eine Rolle?
Ja, man hat in Schweden eine sehr stark gespaltene Gesellschaft, was das Thema Religion betrifft. Es ist durchaus so, dass es gerade in den großen Städten eine immer stärker werdende muslimische Community gibt. Da gibt es dann die gleichen Probleme wie hierzulande, wie hier in Deutschland. Es ist auch so, dass in Schweden immer noch ein gutes Drittel aller Kinder getauft wird. Und es ist auch so, dass wir in Schweden eine relativ lebendige, freikirchliche, pietistische Szene haben, die vielleicht auch größer und lebendiger ist als die entsprechende Szene in Deutschland. Ich würde schon sagen, dass es in Schweden ein Interesse an Religion gibt. Nicht zuletzt war ja der schwedische König auch erst vor kurzem in Wittenberg, um sich zusammen mit seiner Gattin Silvia die Lutherstätten anzusehen.
Wie würden Sie dann das Klima bezeichnen? Also Sie haben es jetzt, würde ich jetzt sagen, als relativ zerrissen beschrieben, auch zwischen diesen pietistischen Bewegungen und vielleicht dem sehr großen Säkularismus in den Städten. Wie kommt da das Thema sozusagen, ist das überhaupt ein Gesprächsthema oder haben die Menschen Angst, dass das eher dann das Gespräch entzweien würde?
Also der Papstbesuch in Schweden ist sicherlich zunächst mal etwas völlig Exotisches. Dass der Papst nach Nordeuropa kommt, wie gesagt, das ist seit Johannes Paul II. Nicht mehr der Fall gewesen. Und der polnische Papst war überhaupt der Erste, der jemals seinen Fuß auf skandinavischen Boden gesetzt hat. Insofern, das ist was Exotisches, das ist was Fremdes, das ist vielleicht auch ein bisschen was Mystisches, was einem da begegnen wird. Es ist aber auf jeden Fall ein Thema, wo man hingucken wird, denn der Papst ist ein Promi, völlig klar.
Durch den Zuzug von Flüchtlingen in der Vergangenheit wird ja jetzt die religiöse Landschaft in Schweden dann nochmal bunter, zum Beispiel durch den Zuzug von orientalischen Christen. Wie reagiert die Öffentlichkeit darauf?
Gerade die orientalischen Christen sind in Schweden ja in der Gesellschaft gut verankert. In Stockholm sind Vertreter der Assyrer schon lange als eingebürgerte Schweden im schwedischen Reichstag zu finden. Die Öffentlichkeit reagiert darauf, ja, wie soll man das sagen? Sie hat die gleichen Integrationsprobleme wie die deutsche Öffentlichkeit, würde ich sagen. Es gibt Gruppen, die sich gut integrieren. Dazu gehören eben gerade die Assyrer, die orientalischen Christen. Und es gibt muslimische Parallelgesellschaften, gegen die auch die Schweden kämpfen.
Würden Sie sagen, dass im normalen Alltag dieses Bunte, sagen wir mal, auch in der religiösen Landschaft kein Problem darstellt?
Also ich würde sagen, es ist nicht viel anders als in Deutschland. Es gibt Situationen, in denen das ein Problem ist. Ich springe jetzt mal eben von Schweden auf die andere Seite des Öresunds nach Dänemark. Da gab es vor einigen Jahren in Kokkedal, nördlich von Kopenhagen, das Problem, dass ein Weihnachtsbaum aufgestellt werden sollte, dass aber die Mehrzahl der Eigentümer der Wohnungsbaugenossenschaft mittlerweile muslimischen Glaubens war und man dort also unglaublich viele Mittel aus dem Topf der Wohnungsbaugenossenschaft für ein farbenprächtiges Fastenbrechen bewilligt hatte, sodass dann am Ende kein Geld mehr für den Weihnachtsbaum übrig blieb. Solche Probleme gibt es sicherlich auch gelegentlich in Schweden, aber sie sind die Ausnahme, denn die Schweden haben zumindest ihre Integrationsprobleme besser gelöst als zum Beispiel Frankreich, wo man ja ganz andere Situationen kennt.
Sagt der Journalist Benjamin Lassive. Wir haben mit ihm auf einen Blick auf die Religionen in Skandinavien geworfen. Danke für das Gespräch. Sie hören Domradio weltweit zum Papstbesuch in Schweden, wo Katholiken eine kleine Minderheit sind. Außerdem ist die katholische Kirche dort sehr bunt. Ihre Mitglieder kommen aus vielen verschiedenen Nationen. Wie das so ist, das können jedes Jahr Praktikanten des Bonifatiuswerks erfahren. Das Bonifatiuswerk ist das Diaspora-Hilfswerk der katholischen Kirche. Einer dieser Praktikanten erzählt uns etwas von seiner Zeit in Schweden.
Ich glaube, wenn Sie aus seiner Spiritualität herausnehmen, aus dem Glauben heraus leben und das auch im Alltag leben und selbst zum Fragezeichen im Alltag werden, dann werde ich auch angefragt, was mein Glauben ausmacht, warum ich denn überhaupt da bin, warum komme ich denn eigentlich aus Deutschland, warum komme ich denn eigentlich dorthin und warum arbeite ich dort eigentlich?
Fragen, die Sebastian Schwertfeger gewohnt ist, denn er ist die Diaspora gewohnt. Er kommt gebürtig aus der Nähe von Berlin und studiert katholische Theologie an der Katholischen Hochschule St. Georgen in Frankfurt am Main. Und er ist Priesteramtskandidat für das Erzbistum Berlin. Als Praktikant hat er im Newman-Institut in Uppsala gearbeitet, der einzigen katholischen Hochschule in Skandinavien. Außerdem war er in einem Second-Hand-Laden aktiv.
Man kann sich das Second-Hand-Laden nicht so vorstellen, wie es bei uns ist, so ein kleiner Krustelladen, sondern wirklich eine sehr, sehr große Halle, die wunderbar sortiert ist, um dann dem Ganzen noch einen Mehrwert zu geben. Und ich finde das eine gute Sache, einfach Dinge nicht gleich wegzuwerfen, sondern aufzuarbeiten und für mehr Menschen ein Win-Win.
Ein Ort, an dem sich Menschen begegnen, die religiös ganz unterschiedliche Ansichten haben.
Das war faszinierend, dort einfach mit Menschen zusammenzuarbeiten, die dann mit dem Glauben nichts zu tun haben, auf der anderen Seite sich aber sozial engagieren, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, über Glauben auch.
Denn Schweden ist ein stark säkularisiertes Land. Nur etwa 6% der konfessionell gebundenen Menschen gehen sonntags in den Gottesdienst. Schon seit Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich religionskritische Strömungen in der schwedischen Gesellschaft etabliert. Religion spielt dort im Alltag heute fast keine Rolle mehr. Das heißt aber nicht, dass das für die Menschen auch keine Rolle spielt, sagt Sebastian Schwertfeger.
Eine Suche ist bei vielen da. Also ich würde nicht sagen, dass Menschen gleichgültig sind dem gegenüber. Und ich habe das auch in Skandinavien gemerkt, dass da auch trotzdem sich dieser Staat, gerade Schweden, als säkularer Staat bezeichnet, gerade dass dort auch sehr viele Fragen bei den Menschen dann da sind und Suchbewegungen da sind. Und dann muss man selbst halt wirklich Rede und Antwort stehen. Und das ist halt eine Möglichkeit in der Diaspora, sich mit dem Glauben selbst auseinanderzusetzen, weil er nicht in Anführungszeichen normal ist, sondern etwas doch neben der Spur läuft. Und somit muss ich selbst wichtig und richtig im Glauben stehen, um Antworten geben zu können. Das ist, glaube ich, eine große Chance auch in der Diaspora, dann sich selbst auseinandersetzen zu können mit dem, was ich glaube.
Dieser starke Blick von außen verändert also die Art zu glauben, wenn es keine Selbstverständlichkeit gibt. Das hat Sebastian Schwertfeger auch in der katholischen Gemeinde gemerkt, im positiven Sinn. Zum Beispiel im Gottesdienst.
Ich finde ihn lebendiger. Es sind wesentlich mehr Kinder, die umherspringen und die auch umherspringen dürfen. Wenn Sie in Deutschland Gottesdienste haben, wo Kinder umherspringen, werden sie meistens dann fragend angesehen, dann werden die Kinder rausgeschickt oder rausgebracht, was auch immer. Aber dort ist es Teil davon. Dort ist Teil davon, dass man gemeinsam unterwegs ist, gemeinsam singt. Und ich finde auch am Singen merke ich es auch, habe ich es zumindest in Uppsala ganz stark gemerkt, dass dort viel mehr kräftiger gesungen wird. Und wenn Sie am Sonntag dann oder in der Wochentagsmesse dann zu zweit oder zu dritt oder zu viert oder zu fünft oder was auch immer sind und singen, oder sie sind zu 20 und sie singen, das macht wesentlich mehr Spaß und da geht mir Feuer über. Und gerade am Sonntag, wenn sie dann aus dem Gottesdienst herauskommen und sie kommen gar nicht zur Tür durch, weil sie die ganze Zeit im Gespräch mit anderen sind, dann findet Kirchencafé auch wirklich statt.
Wäre also alles besser, wenn wir alle in der Diaspora leben würden? So einfach ist das auch nicht, sagt Sebastian Schwertfeger. Aber
was wäre besser, wenn wir ein bisschen von dem Gefühl von der Diaspora mitnehmen würden, uns mit dem Glauben auseinandersetzen würden, was macht das eigentlich, was macht das aus, dass ich zum Gottesdienst gehe? Gehe ich hin, weil ich gesehen werden möchte? Gehe ich hin, weil es sowieso dazugehört? Gehe ich hin, weil ich mir irgendwann mal damit angefangen habe, das zu machen? Oder gehe ich hin, weil ich will, weil ich da Leute treffe, weil ich da in meinem eigenen Glauben gestärkt werde? Und das ist ein Riesenaufbruch und eine Riesenchance auch dort in Schweden gewesen. Es ist eine Riesenchance auch in der Diaspora, damit das auch zu lernen. Und ich glaube, aus dieser manchmal Sattheit im Glauben herauszukommen und sich zu bewegen.
Sebastian Schwertfeger im Beitrag von Hilde Regeniter über die Diasporakirche in Schweden. Sie hören Domradio weltweit, heute zum Papstbesuch in Schweden. Die katholische Kirche dort ist eine Einwandererkirche. 80% der Katholiken dort sind Migranten und die kommen aus über 80 Nationen. Also ein ganz schön bunter Haufen. Was das im Alltag heißt, das fragen wir jetzt jemanden, der sich damit auskennt.
Katholisch sein in Schweden, ich würde sagen katholisch essen. Wir kommen ja von verschiedenen Teilen der Welt. Und wenn man eine katholische Pfarrei besucht, ja, dann wird man immer von verschiedenen Leuten mit verschiedenen Kulturen empfangen. Und unter einem Dach, im selben Gottesdienst, auf Schwedisch oder eine andere Sprache. Und danach haben wir, was wir den Kirchencafé nennen, das achte Sakrament. Und da sieht man ja Gerichte von der ganzen Welt.
Mit einem Schmunzeln beschreibt Pascal Lung die katholische Kirche in Schweden. Lung ist Generalvikar des Bistums Stockholm, des einzigen Bistums im ganzen Land. Alleine zur Gemeinde St. Eugenia in Stockholm gehören Menschen aus über 80 Nationen bei nur 8000 Mitgliedern. Ob Polen oder Kroatien, Korea, Vietnam oder die Philippinen, das katholische Schweden ist sehr bunt. Eine Folge der modernen Gesellschaft. Als einziges Land hat Schweden seinen Arbeitsmarkt sofort für Menschen aus Osteuropa geöffnet.
Die schwedische Gesellschaft hat ungefähr 25%, die nicht in Schweden geboren sind. Ja? Und wir haben jetzt in der Regierung, also im Staat, überall eine schöne Mischung mit bunten Namen und Farben, würde ich auch sagen. Ja? Und da gibt es Christen und Katholiken.
Diese Vielfalt sieht Pascal Lung auch als Auftrag. Denn nicht jeder Zuwanderer, der auf dem Papier katholisch ist, praktiziert seinen Glauben auch. Auch die Kirchenmitglieder aus den vermeintlich tief katholischen Ländern müssen stets neu gewonnen werden, weiß Lung.
Die katholische Kirche muss ja hinausgehen und die frohe Botschaft verkündigen. Und das ist jeder Tag etwas Neues, nicht nur für die Kirchenleitung, aber für jeder Katholik.
Dieses Hinausgehen ist aber manchmal gar nicht so einfach. Die Gottesdienste finden in den unterschiedlichsten Sprachen statt. Die vielen unterschiedlichen Kulturen wollen unter einen Hut gebracht werden, wollen Zeit und Raum haben, um ihren Glauben zu leben. Das läuft nicht immer nur harmonisch ab, weiß Benedikta Lindberg von der Lebensrechtsorganisation Respekt.
Die kommen miteinander klar und die streiten um den Raum. Es kommt alles vor. Natürlich sind Menschen. Deswegen gibt schon Uneinigkeiten um Räume, aber es gibt auch Einigkeiten um Räume. Und es wird die philippinische Messe gelesen und es wird die polnische Messe gelesen. Aber in der schwedischen Messe treffen sich dann auch wieder.
Dazu kommen logistische Probleme. Manche Gemeinden in Schweden sind so groß wie das deutsche Bundesland Bayern. Es gibt in Nordschweden ein Kloster mit Nonnen, die jeden Sonntag 400 Kilometer zur Messe fahren müssen. Sicher ein Extrembeispiel, aber es ist in Schweden keine Seltenheit, 50 bis manchmal auch 100 Kilometer zur nächsten katholischen Kirche fahren zu müssen. Das hält die Menschen aber nicht davon ab, zum Gottesdienst zu kommen, sagt Benedikta Lindberg.
Welche, die dann vielleicht einmal im Monat in die Messe gehen. Oder es gibt ja auch Gegenden, wo nur einmal im Monat die Messe gelesen wird von einem Priester. Und dann ist die Kirche halt den Tag voll. Und wenn dann den anderen Sonntag jemand eine Andacht macht, dann ist es vielleicht nicht ganz so voll.
Dadurch, dass die Katholiken eine so kleine Minderheit sind, sorgt das für großen Zusammenhalt. Deshalb sind die vielen unterschiedlichen Kulturen in den Gemeinden auch nichts, das die Gläubigen voneinander trennt, sagt Benedikta Lindberg.
Wenn man dann jemanden auf der Straße aus seiner Gemeinde wieder sieht und der dann aus einem anderen Land kommt, dann sieht man den Katholiken und nicht den Philippinen oder den Polen.
So klein die Gemeinschaft der Katholiken auch sein mag, sie wächst. Und das auch durch Konvertiten. 70 bis 100 Schweden schließen sich in jedem Jahr der katholischen Kirche an. Denn auch in einem so säkularen Land wie Schweden haben die Menschen Fragen. Die Kirche muss aber auch auf die Menschen zugehen, sagt Pascal Lung.
Die Leute da entgegennehmen, wo sie sind. Mit ihnen feiern, mit ihnen leben, essen, arbeiten. Ja. Und ich glaube, dass hat schon Früchte gebracht. Wir haben ja Konvertiten. Ja. Und die Konvertiten heutzutage kommen nicht von einem anderen Glaubensbekenntnis. Ja. Die hatten noch nie keinen Kontakt mit einem Christentum.
In einem Land, in dem Religion fast keine Rolle spielt, kann eine lebendige Gemeinschaft überzeugen. Nicht nur die, die auf spiritueller Suche sind, sagt Pascal Lung.
Gestern Abend hatten wir noch eine Frau, die nicht gläubig ist, kein Bekenntnis hat, gesagt, ja, ich wohne gegenüber die Johanneskirche da. Und jeden Sonntag so viele Leute, die da kommen. Ja, sie sieht das und sie fand das sehr positiv.
Durchaus positiv also das Feedback für die Katholiken in Schweden. Dort ist Papst Franziskus zu Gast. Was er dort wohl für Signale setzt, dazu gleich mehr. In ganz Skandinavien bewegt sich der Anteil der Katholiken in der Gesellschaft im niedrigen, man will beinahe sagen im Promillebereich. Dorthin kommt jetzt der Papst zu Besuch. Was das heißt, darüber spreche ich jetzt mit Schwester Anna-Miriam Kaschner, der Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz. Die umfasst alle Bischöfe der skandinavischen Länder. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag.
Was bedeutet denn der Besuch eines Papstes für eine Diaspora-Kirche wie die in Skandinavien?
Ja, das lässt sich eigentlich kaum in ein oder zwei Worten zusammenfassen. Es ist eigentlich ein sehr großartiges Ereignis für die katholische Kirche, die, wie Sie schon gesagt haben, sehr, sehr klein ist. Vor 25 Jahren oder inzwischen 26 Jahren war es Papst Johannes Paul II. In unseren Ländern, hat alle unsere 5 nordischen Länder besucht. Und dieses Ereignis ist noch bis heute ganz lebendig in der Erinnerung der Leute. Die Menschen freuen sich. Ich habe jetzt schon gehört, dass alleine aus dem Bistum Oslo über 600 Tickets verkauft wurden für die Papstmesse. Also ich denke mal, dass sich der Norden auf den Weg machen wird, um dem Papst zu begegnen.
Könnte man denn dann sagen, dass sich die Katholiken in den nordischen Ländern sonst nun ja ein bisschen stiefmütterlich behandelt fühlen vielleicht?
Ja, ich sag mal so, wir sind schon so ziemlich an der Peripherie. Wir sind dadurch, dass wir einfach so eine kleine Kirche sind, weit weg von dem Gefühl, zur Weltkirche zu gehören. Viele unserer Katholiken, die im Ausland Urlaub machen, mal nach Rom kommen, nach Spanien, in die südlichen Länder, die erzählen hinterher immer ganz begeistert, Mensch, da sind so viele Leute und so viele Katholiken und das katholische Leben ist einfach ja in dem im Alltag der Menschen präsent. Bei uns ist das halt anders.
Kann denn da der Papst auch Signale setzen, dass das katholische Leben vielleicht ein bisschen mehr auch in den Alltag zurückkommt?
Ja, ich denke alleine, dass er kommt, dass er uns besucht, dass er als Oberhaupt der katholischen Kirche sich auf den Weg macht, so eine kleine Diaspora-Kirche zu besuchen, allein das ist schon ein großartiges Zeichen für uns.
Auch die in Schweden, wo das ja eigentlich klassisch lutherisch geprägt ist, aber wo die Kirche auch, also die schwedische Kirche, laufend Mitglieder verliert, kann da der Papst denn auch eine Art Gegensignal vielleicht setzen?
Also das, was ich so mitbekomme, ist, dass Papst Franziskus sehr beliebt ist, auch gerade unter den lutherischen Kirchenmitgliedern. Also wenn man sich so umhört, jeder kennt ihn, jeder hört auch zum Teil seine Predigten. Viele sind, wenn sie in Rom sind, besuchen sie die Mittwochsaudienz. Also er hat einen sehr hohen Bekanntheitsgrad und ich glaube auch, dass die Leute mehr und mehr, auch die evangelischen Christen, mehr und mehr hellhörig werden auf das, was er sagt. Gerade auch, weil er ja ein Mensch ist, der spontan ist, der sehr einfach ist. Das kommt bei den Leuten an und ich glaube, das bewegt sie dazu, auch zu sagen, Mensch, der Mann hat etwas zu sagen. Und ich glaube, dadurch, dass er jetzt auch kommt, um der Reformation zu gedenken, dieses ökumenische Zeichen zu setzen, werden, glaube ich, auch unsere evangelischen Mitbrüder und Mitschwestern nochmal hellhöriger werden auf das, was er uns zu sagen hat.
Der Papst will ja sogar für die Gaben der Reformation danken. Ist das ein neuer Schritt?
Das glaube ich schon, dass das ein neuer Schritt ist. Also ich glaube, der allererste Schritt war ja, dass er öffentlich auch um Vergebung gebeten hat für die Dinge, die Katholiken, Protestanten angetan haben. Das war schon mal ein großer Schritt. Gut, das haben Päpste vor ihm auch getan. Aber jetzt einen Dank dafür auszusprechen, das ist, glaube ich, schon etwas Besonderes. Man muss auch sagen, das stößt nicht bei allen Katholiken so auf Gegenliebe. Wenn man sieht, dass die katholische Kirche ja in unseren nordischen Ländern im Zuge der Reformation nahezu vollständig verschwunden war und dann eigentlich ja erst sehr spät wieder zu neuem Leben erweckt wurde. Also ich glaube, in Schweden wurde ja erst 1951 die Religionsfreiheit wieder eingeführt, dann kann man das vielleicht auch ein Stück verstehen, dass sich Katholiken schwer tun. Ich habe beispielsweise jetzt eine sehr bittere Reaktion einer Leserin bekommen, die den Hirtenbrief der Nordischen Bischofskonferenz gelesen hat und uns vorgeworfen hat, wir würden den ja nur schreiben, damit wir den Lutheranern sozusagen gefallen. Und sie macht darauf aufmerksam, dass wir doch sehr viele Wunden auch aus der Vergangenheit mit uns herumtragen. Also ich glaube, dass da eine sehr, sehr tiefgreifende Art von Versöhnung geschehen muss auf die Zukunft hin. Und da ist der Besuch des Papstes und auch der Besuch der Spitzen der lutherischen Kirche in Lund ein großartiges Zeichen.
Nun ist es ja bei einer katholischen Kirche wie der zum Beispiel in Schweden, die ja zum überwiegenden Teil aus Einwanderern besteht, kann es ja dann nicht die Geschichte der Leute selbst sein. Welche Art von, ich will es jetzt mal Frust nennen, wirkt denn da überhaupt noch nach?
Ja, also ich denke mal, das sind doch schon das Erleben, dass wir als eine Minderheitenkirche über viele, viele Jahrzehnte hin auch staatlichen Gesetzen unterworfen waren. Also man muss sich ja vorstellen, dieses Staatskirchentum, das kennen wir ja in Deutschland in dem Sinne nicht, dass jeder, der in Schweden geboren wurde, automatisch Mitglied der evangelisch-lutherischen Kirche war. Man musste also quasi zum Amt gehen, zur Kommune gehen und musste öffentlich seinen Austritt aus der evangelischen Kirche erklären, um dann quasi sich in die katholische Kirche wieder einmelden zu können. Auch was Klöster angeht. 1961 wurde also erst das Klosterverbot aufgehoben. Und das sind natürlich Dinge, die auch unsere inzwischen Zweit- und Drittgenerationen Einwanderer ja miterlebt haben.
Und darüber sprechen wir auch noch gleich weiter mit Schwester Anna Miriam Kaschner, der Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz. Papst Franziskus ist zu Besuch in Schweden, wo Katholiken wie in ganz Skandinavien eine sehr kleine Minderheit sind. Darüber spreche ich mit Schwester Anna Miriam Kaschner, der Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz. Frau Kaschner, die katholische Kirche in Skandinavien besteht ja zum überwiegenden Teil, unterschiedliche Angaben gibt es da, ich habe auch einmal 3/4 sind Einwanderer gehört, beeinflusst das Verhältnis zur restlichen Gesellschaft?
Das auf jeden Fall. Ich denke, wir sind als katholische Kirche eine Kirche, die die Vielfalt leben kann. Also Sonntag für Sonntag, wenn man in einen katholischen Gottesdienst kommt in Schweden, wir haben also wirklich Pfingsten dort. Da sind Mitglieder aus 40, 50, 60 verschiedenen Nationen zum Gottesdienst versammelt. Das bedingt auch oder bringt mit sich eine gewisse Toleranz im Umgang mit Fremden. Klar, ich weiß auch aus den Nachrichten und so weiter, Schweden hat die Grenzen geschlossen. Gut, das sind auf der einen Seite im Zuge der Flüchtlingsströme natürlich auch Abgrenzungstendenzen. Aber mir hat eine Frau in Schweden gesagt, als ich sie gefragt habe, sagen Sie mal, wie ist das denn mit den vielen Einwanderern, die kommen, mit den vielen Flüchtlingen, die sich jetzt in Schweden niederlassen? Haben Sie da keine Probleme? Und sie hat nur gesagt, ach, Schweden ist groß. Und das drückt so ein bisschen aus, diese Toleranz auch gegenüber dem Andersdenkenden, dem Fremden. Und das prägt natürlich auch die Gesellschaft. Die Gesellschaft ist multikulturell und multinational.
Aber haben da nicht die Katholiken auch immer so ein bisschen den Stempel des Ausländers? Also gibt es auch Probleme Katholiken gegenüber jetzt mit Rassismus?
Also ich würde nicht sagen, dass jetzt Rassismus in Verbindung mit Katholiken gesetzt wird. Also man sagt, weil die Katholiken so viele Ausländer haben oder weil da so viele Ausländer sind, begegnet man ihnen mit rassistischen Tendenzen. Das glaube ich nicht. Ich denke, die katholische Kirche hat auch einen positiven Stand in der Gesellschaft, weil sie sich sehr einsetzt für karitative Dienste. Also die Caritas ist sehr aktiv in unseren Ländern. Und alle wissen, wer Sorgen hat, wer Probleme hat, kann auch zu den Katholiken gehen. Die sind da, die helfen. Das ist, glaube ich, so ein Stempel, den wir in der katholischen Kirche haben, der uns sehr viele positive Anerkennung schafft.
Auf der einen Seite diese karitativen Aktivitäten, auf der anderen Seite, darin durch diese Sprachenvielfalt, gibt es ja auch Gottesdienste in vielen verschiedenen Sprachen. Mhm. Ist das Ganze nicht bei einer so kleinen Gemeinschaft ein unglaublich hoher logistischer Aufwand?
Ja, das ist voll wahr. Also wir haben jetzt, weiß ich nicht genau, wie die Situation in Schweden ist. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie nicht sehr viel anders ist als in Norwegen. Dort war ich vor kurzer Zeit an einem Sonntag in Oslo in der Domkirche. Dort sind wirklich am Sonntag 12 Messen. Also von morgens 8 bis abends geht das im Stundenrhythmus durch, weil also jede Sprachgruppe dann auch nochmal ihre eigenen Gottesdienste feiert. Auch auf dem Hintergrund, dass einfach die Kirchen zu klein sind, als dass alle Leute da hineinpassen. Ja, das ist unser großes Problem. Wir brauchen Kirchen, wir brauchen Gemeinderäume, um diese großen Mengen an Menschen auch unterbringen zu können. Und von daher, ja, stimmt, es ist ein großer logistischer Aufwand.
Um denen ja auch ein bisschen zu begegnen, habe ich gelesen, dass die katholische Kirche in Schweden anderen Konfessionen im Schnitt jedes Jahr 1 bis 2 Kirchen abkauft. Ist das denn auch für die in Ordnung?
Ja, ich sag mal, dass die evangelische Kirche ihre Kirchengebäude verkaufen muss, ist für sie natürlich schmerzhaft. Einfach auf dem Hintergrund, dass viel weniger Leute in die Kirchen kommen. Die Säkularisierung, Schweden gilt als eines der am stärksten säkularisierten Länder, schreitet voran. Es gibt Berichte, wo es heißt, oder eine Regelung, glaube ich, in der evangelischen Kirche, wenn an einem Sonntag weniger als 3 Leute zum Gottesdienst kommen, dann kann der evangelische Pfarrer den Gottesdienst ausfallen lassen. Ab 3 Leuten muss er ihn halten. Und das, hat man mir gesagt, ist eine Praxis, die durchaus durchgeführt wird. Ja. Und von daher ist es natürlich für die evangelische Kirche schmerzhaft, dass sie ihre Gebäude verkaufen müssen. Es ist natürlich immer die Frage, verkaufen wir sie, wenn wir sie verkaufen müssen, an eine andere Religionsgemeinschaft, was immer noch besser ist als, ich weiß nicht, wenn ein Nachtclub oder ein Café oder sonst irgendwas rausgemacht wird.
Beeinflusst das denn auch ein bisschen die Beziehungen, vielleicht auch im ökumenischen Dialog?
Ja, das tut es sicherlich. Also ich merke so nach wie vor, wir haben einen großen Prozentsatz auch in unseren Ländern an Konvertiten. Von der lutherischen zur katholischen Kirche in Schweden liegen die bei ungefähr 100 Konversionen pro Jahr. Und das schafft schon ein wenig Spannungen, wobei man auch sagen muss, gut, als Leitung der katholischen Kirche kann jetzt der Bischof nichts dafür, wenn Leute konvertieren möchten. Aber das ist schon so etwas schwierig, wenn Menschen von der einen zur anderen Kirche wechseln und das scheinbar auch eine steigende Zahl wird.
Wie begegnen Sie dem? Also gibt es da dann vielleicht auch eine besondere Form von Dialog zwischen den Konfessionen?
Es gibt natürlich auf informeller Ebene sehr viel an Gesprächen zwischen den lutherischen katholischen Bischöfen. Wir haben alle 2 Jahre die leitenden lutherischen Bischöfe zu Gast in unserer Vollversammlung der Bischofskonferenz, sodass wir da so wirklich versuchen, auch den Dialog aufrechtzuerhalten. Gut, es ist manchmal schwierig, wir erleben das oft, dass in diesen Gesprächen immer noch leider viel Wert und viel Gewicht auf das Trennende gelegt wird. Also es wird immer wieder als Forderung zum Beispiel kommen von der lutherischen Kirche, Mensch, das gemeinsame Abendmahl. Das ist verständlich, das ist ein legitimer Wunsch, den wir auch haben. Aber es ist manchmal so das Unverständnis dort, dass das jetzt nicht etwas ist, was wir im Norden mal ebenso einführen können, während der Rest der katholischen Kirche das nicht macht. Ja, so, und von daher sind wir dann manchmal so in dieser etwas schwierigen Situation, erklären zu müssen, wie einfach die Situation der katholischen Kirche ist. Da spielt das Papstamt eine Rolle, natürlich. Da spielen das Sakramentenverständnis eine Rolle und so weiter. Und dass sich, ich sag mal, Ökumene vielleicht langsamer vollziehen muss, als viele Menschen es sich wünschen.
Sagt Schwester Anna Miriam Kaschner, die Generalsekretärin der Nordischen Bischofskonferenz. Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Der Papst besucht mit Schweden ein Land, wo kaum Katholiken leben. Um mit evangelischen Christen die Gründung des Lutherischen Weltbundes zu feiern, ist er da. Was heißt das also für die Ökumene? Darüber möchte ich sprechen mit Monsignore Georg Austen, dem Generalsekretär des Bonifatiuswerks. Das kümmert sich um Katholiken in der Diaspora. Schönen guten Tag, Herr Austen.
Ja, guten Tag.
Der Papst feiert jetzt den Lutherischen Weltbund mit. Ist es nicht ein starkes Zeichen für die Ökumene?
Ich glaube in zweierlei Hinsicht. Zum einen ist es eine Wertschätzung auch der ökumenischen Verbundenheit. Und wir sehen dabei als Bonifatiuswerk auch die Möglichkeit, dass es gerade da auch sicherlich Überlegungen gibt zu weiteren Schritten eines gemeinsamen christlichen Zeugnisses. Und das ist schon für uns auch im Reformationsgedenken ein starkes Zeichen nach außen und innen.
Sie haben es angesprochen, was könnten denn so nächste Schritte sein?
Ich kann nicht genau sagen, was in der Erklärung, das ist so ein erster nächster Schritt, es soll eine gemeinsame Erklärung geben, was darin steht in der Verbundenheit, aber die Herausforderung, die wir gemeinsam sehen in unserer Christusbezogenheit, in unserem gemeinsamen Glaubenszeugnis, aber auch in unserem gemeinsamen Tun und Handeln, wird gerade in den säkularisierten Staaten von Europa immer mehr Chance und Herausforderung für uns sein.
Jetzt ist der Papst ja nach Lund gefahren, aber er hat sich jetzt zum Beispiel nicht zum Reformationsjubiläum in Deutschland angekündigt. Was sagt denn genau diese Ortswahl Lund auch aus?
In Lund ist ja der Lutherische Weltbund vor 70 Jahren gegründet worden und daran soll eben mit erinnert werden in einem gemeinsamen ökumenischen Gottesdienst in verschiedenen Begegnungen. Und ich glaube, dass dadurch nochmal die Universalität auch der Kirche der Lutheraner auch ausgedrückt wird, dass er eben nach Lund reist und nicht nach Deutschland und damit auch nochmal ein universales Zeichen setzt, was von ihm ja auch als Papst, der gerade ja auch ein Gesicht unserer Weltkirche ist, eben in Verbindung steht.
Jetzt ist Schweden ja heutzutage eine sehr säkularisierte Gesellschaft. Welche Rolle spielt der Ökumene überhaupt?
Ich glaube, die Rolle der Ökumene ist nach wie vor sehr wichtig. Es gab ja in Schweden eine Trennung von Staat und Kirche vor einigen Jahren. So lange war eben Schweden auch Staatskirche. Und die katholische Kirche hat im Moment sehr starke Aufbrüche. Die katholische Kirche wächst dort sehr stark, ist eher eine Migrantenkirche, eine junge Kirche mit vielen Nationalitäten, Sprachen und Lebenskulturen, die zusammenkommen. Aber prozentual macht gerade die katholische Kirche 1,2% der Bevölkerung aus. Das heißt, etwa 115.000 Menschen sind dort als Katholiken registriert. Und die Ökumene muss eben, denke ich, nicht nur aus einer Zahl heraus, sondern aus einer inneren Verbundenheit ein Zeichen setzen, weil wir immer mehr auch gemeinsam als Christen gefragt werden, aus welchem Geist wir leben und in welchem Geist wollen wir auch aus dem Geist des Evangeliums diese Welt gestalten.
Seitdem die schwedische Kirche in Schweden ja nicht mehr Staatskirche ist, hat sie ja ganz massiv Mitglieder verloren. Und Sie haben es gerade erwähnt, die katholische Kirche wächst. Wir haben also weniger Lutheraner, mehr Katholiken, also so in den Bewegungen, sagen wir mal. Führt das nicht auch zu Spannungen? Also ich will es jetzt vielleicht nicht Neid nennen, aber so in die Richtung vielleicht.
Ich glaube nicht, denn auch von unserer Seite her wird es ja eher bedauert, wenn Menschen ihre Kirche verlassen. Entscheidung für eine Kirche oder für den Glauben ist immer eine eigene Entscheidung, auch eine Entscheidung, die Menschen treffen, und das schmerzt genauso, als wenn Menschen eben unsere Kirchengemeinschaft verlassen. Von daher kann das kein Zeichen des Neides sein, sondern eher eine Herausforderung. Und ich glaube, so wird es auch nicht wahrgenommen, sondern eher auch die Notwendigkeit, viele Migranten, Flüchtlinge oder auch Menschen, die sich sehr bewusst auch für einen Glauben entscheiden, denen eine Beheimatung zu geben und dann eben neben einer eigenen Beheimatung auch zu sehen, wo können wir gemeinsam Zeugnis geben. Das ist das, was uns herausfordert. Und dabei geht es eben auch darum, nationale und kulturelle Grenzen zu überwinden, sich gegenseitig zu unterstützen und auch eine tiefer gehende Gemeinschaft in unserem christlichen Glauben auch den Menschen draußen zu zeigen.
Jetzt auch aus Ihren Erfahrungen auch in diesen Ländern, zum Beispiel in Nordeuropa gesprochen, welches sind die zentralen Herausforderungen, vielleicht auch Aufgaben, die Ökumene in den nächsten Jahren, sagen wir jetzt mal, bewältigen muss oder die sie angehen muss?
Ich glaube, dass, wenn ich die katholische Kirche in Nordeuropa sehe, sind große Herausforderungen, eben eine Diaspora-Kirche zu sein. Und eine Diaspora-Erfahrung, die ist nicht nur auf eine Zahl hin angelegt, sondern wir erfahren ja auch eine Glaubensdiaspora. Und diese Frage der Glaubensdiaspora, die verbindet beide Kirchen auch miteinander, wo Menschen eben durch bestimmte Vollzüge auch erfahren, wir gehören zur Kirchengemeinschaft. Die Frage auch der Glaubensbildung, des gemeinsamen Handelns und auch des gemeinsamen Tuns, die uns herausfordert. Und für uns im Bonifatiuswerk erleben wir gerade auch, was die katholische Kirche angeht, die großen Herausforderungen, dass es eine sehr arme Kirche in reichen Ländern ist und eben eine sehr internationale Kirche mit großen Weiten, großer Gastfreundschaft. Aber wie können wir es da auch schaffen, das Gesicht einer Weltkirche spürbar und erlebbar werden zu lassen und Menschen, die weltweit eben auf der Suche nach neuer Heimat oder auf der Flucht oder von Krieg gepeinigt werden, wie können wir denen eine neue Beheimatung geben? Und da sind gerade auch die Kirchen in Nordeuropa für uns ein großes Beispiel.
Kann da der Papstbesuch beispielsweise auch als einigendes Element wirken?
Ich glaube mit Sicherheit. Der Papst hat es immer verstanden, sozusagen an die Ränder zu gehen und den Menschen deutlich zu machen, in welcher Notwendigkeit wir auch heute zu handeln haben. Gerade auch die Menschen in Not in den Blick zu nehmen und auch Zeichen der Versöhnung und der Verbundenheit zu setzen. Und ich denke auch, dass er sehr deutlich auch machen wird, wie wir Menschen, die eben geflüchtet sind, eine neue Beheimatung geben. Wo sind die Herausforderungen, die sich in der heutigen Gesellschaft, Kirche und Welt für uns stellen? Also das hoffe ich und erwarte ich auch, denn wir sind gerade auch dabei, in Södertälje vom Bonifatiuswerk ein neues Zentrum mitzubauen. Da wird jetzt auch nächstens der Grundstein gelegt für chaldäische Flüchtlinge. Und dieses Projekt wird auch dem Papst vorgestellt werden.
Sagt Monsignore Georg Austen, der Generalsekretär des Bonifatiuswerks, dem Diaspora-Hilfswerk. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen, Monsignore Austen.
Ich danke auch Ihnen.
Domradio weltweit, heute zum Papstbesuch in Schweden. Und die Katholiken freuen sich darüber, denn sie sind nur eine kleine Minderheit. Nur 1,5% der Schweden sind katholisch. Benedikta Lindberg, die in Schweden für eine katholische Lebensrechtsorganisation arbeitet, fasst eines der Gefühle der Schweden bei diesem Besuch zusammen.
Auch gesehen zu werden und hervorgehoben zu werden, auf jeden Fall. Das ist die Nebenwirkung des Papstbesuches, dass die Menschen mal wieder ein bisschen aufmerksam werden und drüber nachdenken, was bedeutet das eigentlich.
Und da ist der Papst genau der Richtige für.
Er wird sehr positiv gesehen, ganz einfach, weil er lebt, wie er predigt, einfach. Und das weiß man sehr zu schätzen. Also dieser Papst steht hoch im Kurs in Schweden.
Also doch ein Besuch von einem, der auch einer lutherisch geprägten Gesellschaft, die relativ säkularisiert ist, noch etwas zu sagen hat. Das war Benedikta Lindberg. Sie arbeitet für eine katholische Lebensrechtsorganisation in Schweden. Und das waren 2 Stunden Domradio weltweit zum Papstbesuch in Schweden. Die Sendung finden Sie zum Nachlesen und Nachhören auch noch einmal online bei uns im Internet auf domradio.de. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon verabschiedet sich an dieser Stelle Christoph Paul Hartmann.